Deutschlandfunk Kultur Tonart.
7 Jahre ist es her, da hat Neil Young seine Autobiografie veröffentlicht. Waging Heavy Peace, auf Deutsch ein Hippie-Traum. Vor 4 Jahren dann quasi seine Autobiografie, denn in Special Deluxe erinnert er sich an seine Lieblingsautos, die er im Lauf der Jahre so gefahren hatte. Nun gibt es ein neues Buch von Neil Young, To Feel the Music, heißt es vielversprechend. Es ist gestern auf Englisch erschienen und Thorsten Hempelt hat es gelesen. Hallo Thorsten, hi.
Peace.
Hallo. Gleich schon mal die richtige Stimmung hier im Studio wachgerufen. To Feel the Music. Komisch, dass Neil Young das auf den Titel schreiben musste, denn dass er zu denen gehört, die die Musik besonders fühlen, daran besteht ja eigentlich kein Zweifel, oder?
Das denke ich auch. Spätestens, wenn man ihn mal dabei gesehen hat, wie er sich auf der Bühne im Takt wiegt und dabei dann auch bei manchen Gitarrensolos aber wiederum so wirkt, als würde er seinem Instrument wirklich jeden Ton unter großer körperlicher Anstrengung einzeln abringen. Also.
Nun hat das Buch ja aber auch noch einen Untertitel und da wird es dann interessant. A Songwriter's Mission to Save High Quality Audio, also die Mission eines Liedermachers, hochwertige Musikaufnahmen zu retten. Er beschreibt in diesem Buch also gar nicht seine Lieblingslieder und was er bei diesen fühlt?
Nee, tatsächlich überhaupt gar nicht. Und jetzt liegt mir eigentlich schon ein bisschen auf der Zunge zu sagen, leider nicht. Aber der Reihe nach, was übrigens auch für das Buch gilt, denn im Gegensatz zu seiner recht sprunghaften Autobiografie wird hier doch ja, ziemlich chronologisch von dem erzählt, was Neil Young für die wichtigste professionelle Unternehmung seiner gesamten Karriere hält, nämlich sich der immer schlechter werdenden klangtechnischen Qualität von Musikaufnahmen aktiv entgegenzustellen.
Da würde ich ihm zum Beispiel schon mal widersprechen. Das Wichtigste, was Neil Young in seiner Karriere so zustande gebracht hat, das sind doch seine Lieder und seine Alben, die ja zum Teil und zu Recht auch Klassiker der Rockgeschichte sind.
Das sehen sicherlich auch einige andere Leute so. Und das für die Alben und die Lieder, die findet er natürlich auch wichtig. Genauso wie übrigens die Musik von anderen Künstlerinnen und Künstlern. Ihm war aber schon vor langer Zeit, wie er sagt, nämlich so in den 1980ern aufgefallen, dass immer weniger von dem, was er oder auch diese anderen Musikerinnen und Musiker im Studio gespielt hatten, seinen Weg wirklich auf die Tonträger fand, die damals dann eben zunehmend digitaler Art waren. Dabei war er anfangs selbst von den Möglichkeiten der CD, also Wiedergabe ganz ohne Knistern, Knacken und Rauschen, ja wie überhaupt der schönen neuen Digitalwelt ganz begeistert. Das erzählt er im Buch, beziehungsweise jetzt hier Keith Carradine, der das Hörbuch eingelesen hat.
When digital music became available on the compact disc, CD, I got very excited. I thought, finally, no more cracks, no more pops, no more surface noises that had accompanied vinyl records.
Ja, schade, dass Neil Young das nicht selbst eingelesen hat, sein eigenes Buch, aber ganz gut hier zu hören, ja, klar. Ja,
und das passt dann eben auch wieder so ein bisschen zu dem ganzen, der ganzen Anmutung des Buches, wozu ich dann auch später noch zurückkommen würde. John Peel hat eben übrigens in Sachen Nebengeräusche durchaus die Meinung gegeigt, aber dazu später. Also Neil Young war jedenfalls erstmal ganz begeistert davon, hat sich eine digitale Mischkonsole ins Studio einbauen lassen, sich an die Arbeit gemacht und hat dann festgestellt, dass ihm das, was er gehörte am Abend, nachdem er im Studio aufgenommen hatte, dass ihm das gar nicht gefiel, sogar seinen Ohren wehtat, wie er schreibt. Und das erklärt er eben noch mit Startschwierigkeiten der neuen Technik, beklagt dann aber, dass seitdem überhaupt keine Verbesserung stattgefunden habe, sondern alles vielmehr noch viel schlimmer geworden ist. Die digitalen Audiodateien mit ihrer groben Komprimierung, so findet er, die hätten ja zusammen mit den Störgeräuschen, mit den Unerwünschten auch das eliminiert, was zwischen den Tönen mitschwingt, so Subtilitäten und Nuancen. Ja, und die Atmosphäre, die Seele der Musik ausmacht. Ja, und Musik ohne Seele könne die des Menschen eben auch nicht berühren. Entschuldigen hat er dann auch schnell ausgemacht, nämlich die Musikindustrie. Der wäre es schlichtweg egal, in welcher Qualität die Musik gehört wird. Hauptsache, sie wird gekauft. Das versteht er nicht, das schreibt er mehrmals, das empört ihn, das schreibt er auch mehrmals, weil er eben es auch technisch und finanziell gesehen einfach unnötig findet.
Und jetzt ist er also auf dieser Mission. Und wie sieht diese Mission genau aus?
Ja, damit kommen wir dann zum Kernstück des Buches. Das ist eigentlich im Wesentlichen eine Erzählung der Geschichte des sogenannten Pono-Players, eines digitalen Abspielgerätes, angeblich ohne jeglichen Qualitätsverlust, mit dem nicht nur die eigene, sondern möglichst alle jemals aufgenommene Musik vor der digitalen Verflachung gerettet werden sollte. Das wurde von Neil Young erdacht, dieses Gerät, und mithilfe einiger Gleichgesinnter und Businesspartner auch irgendwie umgesetzt. Also ein solcher Gleichgesinnter und Businesspartner in Personalunion ist Phil Baker, der hier bei dem Buch auch als Co-Autor fungiert. Und das ist beinahe noch freundlich formuliert, denn von den 27 Kapiteln hat Phil Baker 18 verfasst. Es wirkt ein bisschen so, als hätte Neil Young sich gedacht, hey, ich schreibe mal wieder ein Buch, so mach du mal weiter. Und nachdem es zunächst noch abwechselnd läuft, also Young am Anfang recht ausführlich, mantraartig oder etwas böse, aber auch zum Thema passend gesagt, wie eine Schallplatte mit Sprung seine Sorgen über das Verschwinden der Seele Musik ausbreitet, übernimmt dann eben schon bald Phil Baker, der ist Elektronik-Produktentwickler und unterfüttert dann Neil Youngs Empfindungen sozusagen fachlich. Und das liest sich dann leider fast so dröge, wie man vermuten könnte. Am interessantesten sind so seine Beschreibungen von Begegnungen mit dem Musiker, dem ersten Besuch auf Neil Youngs Farm. Aber hauptsächlich gibt es leider wirklich Grafiken, Zahlen, Tabellen, Redundanz, all solche Sachen. Und dann die Überleitung zur Pono-Geschichte, die eben letzten Endes gescheitert ist.
Dieser Pono-Player, der war ja so großartig angekündigt. Warum ist das dann eigentlich gescheitert?
Vielleicht auch ein bisschen, weil er so großartig angekündigt wurde. Also klingen wie Gott, sollte das Gerät, hat Neil Young gesagt. Aber wenn man sich den Schöpfungsbericht so durchliest, dann verwundert das Scheitern nicht allzu sehr. Denn auch da scheint so ein bisschen die Devise gewesen zu sein. Macht mal, wie genau, das gucken wir dann später. Also alles in allem wirkt es schon ein bisschen runtergespult, wenn da von Neil Youngs angeblichem Altruismus und ehrlicher Begeisterung für die Sache erzählt wird, aber auch Schuldzuweisungen ausgeteilt werden an unzuverlässige Partner oder Widersacher. Alles von Phil Baker und eine gewisse eigene Naivität wird auch eingestanden und wahrscheinlich eben auch als Grund fürs Scheitern genannt. Es wird aber vielleicht unfreiwillig sogar noch ein bisschen mehr eingestanden. Das fand ich ganz interessant, dass die Pono-Geräte in China hergestellt wurden, weil da schneller und billiger gearbeitet werde als in den USA. Das wird einfach so als Kompliment an die dortige Mentalität gesehen und nicht als Widerspruch zu, naja, den politischen und ethischen Ansichten von Neil Young. Also der wettert ja gerne mal gegen Starbucks und Monsanto. Aber Phil Baker erwähnt im Zusammenhang mit einem Defekt, der mehrmals auftrat, dass eine einzige Arbeiterin bei 3000 Pono-Geräten in 3 Tagen eine bestimmte Verbindung verschraubt hat, und zwar zunächst falsch. Mhm. Und wenn ich mich nicht verrechnet habe und optimistisch von einem 8-Stunden-Arbeitstag ausgehe, sind das sportliche 125 Stück pro Stunde. Und letzten Endes ging das Ganze dann eben auch in die Binsen, weil zu viel versprochen wurde, was dann nicht gehalten werden konnte.
Um das nochmal zusammenzufassen, das heißt also, im Grunde wird in diesem Buch hier erzählt nach einer Einleitung von Neil Young, einer vielleicht etwas längeren Einleitung, aber einer Einleitung, dann erzählt sein Kollege die Geschichte vom gemeinsamen geschäftlichen Scheitern, das noch auf eine bisschen uninspirierte Art und Weise. Aber wo bleibt denn dann das Gefühl für die Musik, also das, was da im Titel versprochen wird?
Das ist eine gute Frage. Also irgendwann gegen Ende, bei Kapitel 21, schaltet sich Neil Young dann tatsächlich wieder ein, bringt auch seine Liebe zu Autos zurück aufs Tapet, indem er beschreibt, wie er vergeblich zum Beispiel bei Ford und Tesla vorstellig wurde, um sie zu überzeugen, sein Pono-System in ihre Wagen einzubauen, weil das so gut fürs Fahrvergnügen und natürlich die Seele sei. Ja, deshalb hat er den Kampf auch nicht aufgegeben, denn ihm ist das einfach wichtig, dass die Musik Gefühl hat, aber statt ein physisches Produkt mit dem gewaltigen dazugehörigen Apparat und Strukturen ist eben fürs Erste die Verwaltung seines eigenen Lebenswerks sein Fokus geworden. Auf seiner Website, dem Neil Young Archiv oder Archive, soll man sich dann in bestmöglicher digitaler Streaming-Qualität durch seinen kompletten Katalog hören können, gegen einen monatlichen Beitrag und zudem viele wirklich interessante Hintergrundinformationen zur Musik erhalten. Und das füllt dann irgendwie die letzten wieder von Neil Young verfassten Kapitel.
Jetzt macht sich auch bei mir schon die Enttäuschung breit. Dabei habe ich das Buch noch gar nicht gelesen. Ein ganz kurzes Fazit?
Ja, ich frage mich ein bisschen, für wen dieses nicht besonders fesselnd oder engagiert geschriebene Buch überhaupt sein soll. Leute, die an der Entstehungsgeschichte digitaler Musik interessiert sind, wissen vermutlich eh schon mehr, als hier zu erfahren ist. Oder lesen lieber das Buch How Music Got Free von Stephen Witt. Neil Young-Fans greifen besser zu seiner Autobiografie, die sie wahrscheinlich sowieso schon haben, und lesen vielleicht noch hier das eine oder andere Interview aus den letzten Jahren. Viel Neues darüber hinaus erfahren sie nicht. Und am allerbesten ist natürlich, sich eine Platte von Neil Young zu kaufen wahrscheinlich.
Sagt Thorsten Hempelt. Und wie der Zufall so will, erscheint demnächst eine neue Platte, nämlich am 25. Oktober, da kommt Colorado heraus. Und das Buch von Neil Young und Phil Baker, das gibt es seit gestern auf Englisch, hat 242 Seiten, wird verlegt von Ben Bella Books.